Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Dieser Satz stammt von dem wohl bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, von Karl Rahner. Er beeinflusste das Zweite Vatikanische Konzil und wird bis heute in der ganzen Welt gelesen. In unserer Sendung Kalenderblatt haben wir Anfang März hier im Deutschlandfunk an Karl Rahners 120. Geburtstag erinnert. Gestorben ist er vor 40 Jahren am 30. März 1984 in Innsbruck in Österreich. Vier Tage vor seinem Todestag wollen wir uns mit Karl Rahner und seinem Werk aus heutiger Perspektive beschäftigen. Andreas Mein ist jetzt bei mir im Studio. Wenn wir auf den theologischen Nachlass von Karl Rahner schauen, was bleibt denn da von ihm?
Also zunächst einmal bleibt ein gigantisches Werk, das 32 oder 40 Bände umfasst, je nach Zählweise, mit mehr als 4000 Publikationen. So viele Bücher und Bände, die passen nicht in eine Schublade, aber immer wieder wird trotzdem versucht, Rahner in Schubladen zu pressen, ihn zu vereinnahmen. Dafür allerdings ist sein Denken zu weit und zu tief. In seinen Schriften schimmert immer wieder eine Erfahrung durch, die ich als Gotteserfahrung bezeichnen möchte. Es ist eine existenziell spirituelle Erfahrung mit Gott, die philosophisch reflektiert wird und die als Hintergrundfolie seiner Theologie mitschwingt. Rahner hat sehr, sehr früh, vor 40, 50, 60, 70 Jahren, erkannt, dass die Reste eines soziologisch vorgegebenen Christentums oder Reste eines folkloristischen Katholizismus, dass die abschmelzen werden. Und so will er schon ganz früh die erreichen, die auf Distanz gehen zu seiner römisch-katholischen Kirche.
Ich meine, man müsste sich heute doch mehr fragen, wie kommt die Kirche zu den säkularisierten Schichten unseres Volkes wieder lebendig heran, die eigentlich unmittelbar mit der Kirche nicht mehr viel zu tun haben und darauf auch gar keinen Wert legen.
Also, so hörte er sich an, dieser Karl Rahner. Und für die, die kein Bild vor Augen haben, er trug eine schwere große Brille, einen Seitenscheitel und hatte eine hohe Stirn, so ein echter Charakterkopf des 20. Jahrhunderts.
Schauen wir mal auf seine Biografie. Was waren die wichtigsten Stationen in seinem Leben, vor allem auch als katholischer Theologe?
Also die wichtigsten Eckdaten, darüber habe ich gesprochen mit Andreas Battlock. Er ist, wie Karl Rahner, Jesuit und einer von mehreren Herausgebern des Rahner Gesamtwerks. Andreas Battlock.
Er war Professor in Innsbruck, in München und in Münster, zwischenzeitlich auch in Pullach nach dem Krieg. Er war Konzilstheologe und er hat viele, viele Impulse hinterlassen in der Theologie. Er ist nicht Geschichte, weil er heute noch gelesen wird. Man redet von ihm, er inspiriert immer noch. Und viele seiner Pionierarbeiten sind Allgemeingut der Theologie geworden.
Weitere Eckdaten: Rahner wird vor 120 Jahren in eine Großfamilie in Freiburg im Breisgau hineingeboren, genauer am 5. März 1904. Seine Familie, die beschreibt er so.
Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Diese Familie hatte eine gewisse Intensität ihrer Religiosität, ohne deswegen bigott zu sein. Und da lag es für mich eigentlich doch nahe, Priester zu werden und für mich näher als Ordensmann, als Jesuitpriester zu sein, als Diözesanpriester.
Jesuiten, die galten und gelten als intellektuelle Überflieger, wohl auch deshalb die Entscheidung für diese Ordensgemeinschaft. Sein vier Jahre älterer Bruder Hugo Rahner, der hat sich übrigens für denselben Weg entschieden. Hugo war wie Karl Jesuit und Theologieprofessor. Und auch wenn immer wieder kolportiert wird, es habe eine Rivalität zwischen den Brüdern gegeben, wer mit seinen Büchern mehr Regalmeter füllen könne, die beiden sollen eine enge Beziehung gehabt haben.
Wir lebten in einer damals noch einigermaßen heilen Welt. Wir waren eine Familie, in der, glaube ich, sagen zu können, Liebe und Friede, Vernunft und nüchternes, bestehendes Daseins herrschte. Wir waren sieben Kinder mit einer guten Mutter, die so etwas, die Herrschaft in der Familie ausübte. Und lebten auch sonst in einem Milieu, das durchaus noch kirchlich mitgeprägt war.
Also so viel zu seiner Herkunft, zu seinen Wurzeln.
Was hat denn dazu geführt, dass Rana bis heute eine so große Anerkennung bekommt?
Also das liegt wohl am Zweiten Vatikanischen Konzil, die für Rana wichtigste Phase. Das sind diese 1960er Jahre. Rana wird Berater dieses Konzils. Böse Zungen behaupten, er wäre der Holy Ghostwriter des Konzils gewesen. Aber das wird wohl weder Rana und vor allem nicht dem Konzil gerecht. Die Fakten sind die, der Wiener Kardinal Franz König, der nimmt ihn mit nach Rom zu dieser wichtigen Bischofsversammlung. Rana macht für ihn sozusagen die Kernerarbeit. Er liest und kommentiert all die Entwürfe für Konzilsdokumente und so kann Rana dann zahlreiche Texte des Konzils entscheidend mitprägen und so beitragen zu dem berühmten Aggiornamento, der Öffnung seiner Kirche. Nach dem Konzil geht es Rana dann allerdings nicht schnell genug mit dieser Öffnung und er konnte auch durchaus kritisch und pointiert und spitz werden, wenn er Fehlentwicklungen seiner Kirche meinte, beobachten zu müssen. Das allerdings immer in sozusagen heilsamer Absicht, sagt Andreas Batlock. Und er erinnert daran, Rana war noch ganz und gar der Typus des Rund-um-die-Uhr-Theologen.
Auf der einen Seite war er ein Arbeitstier. Er hat sich ja selber immer als Schulmeister bezeichnet und hatte eigentlich keine professoralen Attitüden. Und auf der anderen Seite war er sehr wohl auch ein nahbarer Mensch, verwundbar. Er hatte eine verspielte Seite auch. Also er war durchaus kein abgehobener Professor, der nur in theologischen Sphären geschwommen wäre.
So hat er sich zum Beispiel am Ende seines Lebens in Innsbruck für Sozialprojekte engagiert.
Rana hat sich also auch für die ganz normalen Menschen interessiert. Nur verstanden haben sie ihn vielleicht nicht, denn wenn man Ranas Bücher aufschlägt, dann stellt man fest, dass er alles andere als einfach schreibt. Selbst Theologen sagen ja, dass er es seinen Lesern und Leserinnen nicht leicht gemacht hat.
Ja, das ist so, zumindest zum Teil, gerade sein Grundkurs des Glaubens. Das hört sich ja erstmal einfach an, ist aber eine Zusammenfassung seines Denkens und starker Tobak. Dieser Grundkurs ist wirklich nicht zu empfehlen für den Rana-Einstieg. Ich kann das aus leidvoller Erfahrung sagen, als wir in den 1980er Jahren genau dies getan haben, im ersten Semester. 7 oder 8 junge Theologiestudentinnen und Studenten abends ganz und gar freiwillig bei Bier und Wein diesen Rana-Grundkurs gemeinsam zu lesen, keine gute Idee. Es gibt aber auch andere Texte, da hat Rana das umgesetzt, was er früh erkannt hat, dass es eine neue Sprache brauche. Er will von Gott reden, aber dieser Gott, der ist für ihn eher ein Geheimnis.
Rana hat oft vom namenlosen Geheimnis gesprochen, vom anonymen, vom fernen, vom schweigenden Gott. Sein erstes Buch heißt ja auch Worte ins Schweigen, aber da ist dieses Schweigen eine Chiffre für Gott. Und gleichzeitig war er davon überzeugt, als Jesuit, dass so etwas möglich ist. Die Erfahrung des unbegreiflichen Gottes, eine unmittelbare Gotteserfahrung, die jedermann, jeder Frau möglich ist.
Also Theologie als Erfahrung des Geheimnisses, das bedeutet aber nicht, dass Rana dafür plädiert, Theologinnen und Theologen sollten weniger von Gott reden, ganz im Gegenteil. Andreas Batlock betont,
dass ihm eher zu wenig als zu viel von Gott geredet wird, vor allem dann, wenn eher Kirche und ein übersteigendes Kirchenbild oder eben Reformen und Reformforderungen in den Vordergrund treten und die Gotteserfahrung, das Wort Gott, verdrängen.
Stichwort Gotteserfahrung in diesem Zusammenhang ist wohl auch jener berühmteste Satz zu lesen, der von Rana überliefert ist, nämlich der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein. Andreas Batlock verweist darauf, dass es mehrere Versionen dieses Satzes gibt, dass er manchmal zum Kalenderspruch verkommt und instrumentalisiert wird. Dennoch aus Batlocks Sicht spiegelt er den Kern der Theologie Ranas durchaus wider.
Überleben kann der Glaube nur, wenn Menschen eine Gotteserfahrung machen, wenn sie das für möglich halten, ich kann Gott erfahren, unabhängig von der Institution Kirche, ohne Vermittlung. Und in diesem berühmten, oft zitierten Zitat, der Fromme von morgen wird einer sein, der etwas erfahren hat oder er wird nicht sein, macht er das auch ganz deutlich. Sonst reichen wir nur Worthülsen, Vokabeln, Floskeln ohne Inhalt weiter.
Also wenn wir nochmal darauf zurückkommen, wie schwer ist Ranas Sprache zugänglich, wie lesbar ist er Ihrer Ansicht nach?
Also was man dazu sagen kann, er wird gelesen, etwa von Frank Berzbach, der ist kein Theologe, sondern Philosoph und Schriftsteller, mittlere Generation. Auch er, der nicht zum Kreis der üblichen Theologieverdächtigen gehört, er liest Rana.
Er hat früh die Diaspora-Situation des Christentums beschrieben und er ist für mich zwischen Philosophie und gläubiger eigener Praxis einer der Vorbilder. Er hat früh darauf hingewiesen, dass der Gläubige der Zukunft ein Mystiker sein wird oder er wird nicht sein. Also die eigene Glaubenserfahrung steht im Mittelpunkt. Die ist gar nicht so sehr in der Krise. In der Krise ist der institutionelle Umgang der Kirche mit der Aufarbeitung von Schuld. Das berührt gar nicht unbedingt die eigene Glaubenserfahrung. Jeder philosophisch Gebildete kann die hochintellektuellen Texte lesen und seine alltagsspirituell orientierten Schriften sind sehr verständlich.
Frank Berzbach nennt da zum Beispiel von der Gnade des Alltags. Und was die Lesbarkeit betrifft, da hat Rana sich auch gern über sich selbst lustig gemacht. Etwa in einem langen Interview im ZDF, wo der Moderator ein Jahr vor Ranas Tod ihn anspricht auf eine Karikatur, die ihm, Rana, anonym zugeschickt wurde. Rana deutet die Zeichnung so.
Sehen Sie, da oben ist ein theologischer Atomphysiker angemalt, das soll ich sein. Das heißt, ich rede Dinge, die kein Mensch verstehen kann. Darunter sitzen die sogenannten Multiplikatoren, das sind diejenigen, die das, was ich sagte, weiter vervielfältigen sollen. Darunter sitzen die Simplifikatoren, die bemühen sich, das, was der Multiplikator sagte, in ein verständliches Deutsch zu bringen. Darunter ist dann auf der Kanzel ein einzelner Simplifikator, der verkündet dem Volk der Christen, was da zu sagen ist. Nebendran sitzt Jesus Christus, hör dazu, was da übersetzt ist von dem, was ich verzapft hatte. Und er sagt, ich kann das nicht verstehen. Das ist eben das Los eines Theologieschulmeisters.
Ein Jahr später, am 30. März 1984, ist Karl Rana dann gestorben. Bestattet ist er in der Krypta der Jesuitenkirche von Innsbruck.
Karl Rana ist einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Andreas Mein hat Leben und Wirken beleuchtet.